Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Velo Home, Velo Race Tour Spezial Nummer 6. Und heute mit Christian aus Köln und Chris aus Berlin.
Genau, Chris aus Berlin. Ja, ich bin nicht wegen dem Fußball hier, sondern eher aus privaten Gründen.
Ja,
aber die Leitung steht, das ist schön.
Ja, wir waren nicht sicher, ob es klappt. Die Infrastruktur in unserer Hauptstadt ist ja, wie wir wiederholt schon mitbekommen haben, nicht die allerbeste. Du konntest auch immer noch nicht mit dem Flieger anreisen, ne?
Nee, ich glaube, das wird auch noch ein paar Jahrzehnte dauern.
Aber egal, die Tour ist, was zählt. Und bevor wir natürlich eigentlich zum Großereignis der Etappe 10 von heute kommen, müssen wir natürlich Chronistenpflicht abarbeiten, was in den Tagen davor passiert ist. Fangen wir an mit der Etappe vom letzten Samstag.
Eigentlich schönes Profil, aber eher nur hinten raus. Also ja. 160 Kilometer etwa, die ersten 130 Teller flach. Und dann noch drei Anstiege, davon der letzte 2 Kilometer lang und 10% steil. Also man konnte fast davon ausgehen, dass erst hinten raus wirklich was passieren wird. Unter den Favoriten war das ja dann auch so.
Genau, es war eigentlich, wie wir es vorausgesehen hatten, schon als wir drüber sprachen, oder wie ich es dann wiedergegeben habe nach deinen Instruktionen in der letzten Einzelfolge. Ein Solist hatte sich, meine ich zumindest, so abgesetzt und hat das Ding dann auch abgeschossen.
Aus einer Spitzengruppe raus.
Ja. Aus einer Spitzengruppe heraus.
Der Rest konnte ihm dann nicht mehr folgen. Also der Abstand ging zurück und er hat dann halt versucht, okay, sich zu retten. Und das hat er dann als einzig Überlebender dann auch geschafft.
Es war der gleiche, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber es war doch der Alpe d'Huez-Sieger auch vom letzten Jahr, oder?
Nein, der Alpe d'Huez-Sieger war Christophe Riblon.
Oh Gott. Ich habe am Sonntagabend oder am Samstagabend so vielen Leuten gesagt, das war der Alpe d'Huez-Sieger vom letzten Jahr und habe mir wieder völlig daneben gegriffen. Was hat der Herr denn schon mal gewonnen?
Letztes Jahr die Roma Maxima hat er gewonnen. Okay. Als Solist, auch da als Solist. Und da hat er Pippo Pozzato wohl ein bisschen den Tag versaut, weil Pozzato kam mit einer Verfolgergruppe oder im Verfolgerfeld, gewann den Sprint aus diesem Feld, fühlte sich als Sieger, riss die Arme gen Himmel. Und hat dann später erst gemerkt, okay, da war doch vorher noch einer übers Ziel gefahren und das war eben
das dieser erinnere Fall. Ich sogar. Ich erinnere sogar, wie wir hier drüber sprachen. Was du wiederum nicht erinnerst. Egal. Auf jeden Fall, ich dachte, das wäre der Herr gewesen, der auch Alpe d'Huez. Nun gut, meine Unkenntnis mal wieder unter zu Beweis gestellt. Viel wichtiger, was neben dem Sieger war, hinten raus. Also es kam dann schon zu so einem ersten Abtasten der Favoriten an diesem kleinen Anstieg am Ende. Also es war ja es war auch, glaube ich, nicht als Bergankunft ausgewiesen, aber es war schon so, dass es halt, es wurde auch oft verglichen mit der Mauer von Mui.
Ja, genau. Von den Durchschnittsprozenten mag das stimmen, allerdings hat die Mauer von Huy dann doch noch gerade im Zwischenteil so ein paar Steigungsprozente, die jetzt die von dieser Etappe dann doch ein bisschen übersteigen.
Und es war wirklich so, dass Contador, nun ja, er konnte sich nicht richtig absetzen, aber er konnte zumindest schon mal an dem Tag beweisen, dass er der stärkste von den Favoriten ist. Also man hatte so den Eindruck, er gibt noch nicht alles, aber er zieht schon dran, oder? Also täuscht sich dann. Er hat aber noch nicht alles gegeben, oder? Deiner Meinung nach?
Ja gut, also ich glaube schon, dass er da nah am Limit war auf den letzten Metern. Also warum soll er da noch Kräfte zurückhalten? Nibali hing an seinem Hinterrad, hat erst auf den letzten Metern ein paar Sekunden liegen lassen, mutmaßlich, weil er sich wohl verschalten hat und dann einen mutigen Gang getreten hat. Ansonsten, Nibali konnte ihm fast folgen, Port ein paar Sekunden dahinter wiederum ein paar Sekunden. Die ganz starken Franzosen, also Romain Bardet, Thibaut Pinot, Jean-Christophe Perrault, die einen ganz starken Eindruck bis jetzt machen. Valverde, Van Garderen, dann auch schon mit 15 Sekunden Rückstand etwa. Einige weitere Fahrer, die man vielleicht ein bisschen weiter vorne hätte erwarten können, dann doch mit ein bisschen größeren Abstand, wenn man da jetzt mal an Jürgen Vandenbroek beispielsweise denkt, an einen Kwiatkowski und vor allem gut, wenn man jetzt nicht ganz weit vorne sieht, das ist der Andrew Talensky, aber bei dem war das Pech an der Sache schuld, weil er ist 5 Kilometer vor dem Ziel gestürzt, musste eine Weile auf ein neues Rad warten oder auf die Behebung von Mängeln und ist deshalb später reingekommen.
Aber Contador konnte halt so wenig entscheidende 3 Sekunden abnehmen. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich so ein bisschen, hoffentlich, also man kalkulierte schon so, an welchen Bergen wird Contador wie viel Nibali abnehmen und wann wird er bei welchen Abfahrten das, also Nibali es gegebenenfalls wieder rausholen können. Und ich fing schon so ein bisschen an zu grübeln, wie hat Nibali eine Chance und wenn ja, wie groß ist sie? Weil für die anderen Folgen noch nicht gehört haben oder die es noch weniger verfolgen, als wir es können, Froome raus. Und es lief zu diesem Zeitpunkt ein bisschen auf den Zweikampf Contador Nibali raus. Also, oder nicht ein bisschen, sondern ganz klar, die Franzosen stärker als gedacht, Valverde.
Bisschen schwächer als gedacht.
Ja, aber ich finde trotzdem unauffällig noch, ne? Er hat jetzt wirklich noch keinen wirklichen Lapsus sich geleistet. Also das muss man ja auch mal bei ihm positiv herausstellen.
Stimmt, natürlich. Er hat auf der Pflaster-Etappe ein bisschen Zeit leider liegen lassen, die er jetzt hinter Nibali dann auch jetzt liegt. Allerdings, du sagst schon, also viele andere Kollegen haben sich mittlerweile auch schon einen gewissen Rückstand eingefangen und er hat sich da so ein bisschen, ja, so ein bisschen durchgewurschtelt und liegt eigentlich noch relativ gut im Klassement.
Ja, relativ gut. Also hätte man dir gesagt, dass er am 10., nach der 10. Etappe 2,5 Minuten irgendwie hinter dem Führenden liegt? Also hättest du doch gesagt, ja, okay, kann ich mit leben, oder?
Eher nicht. Also ich hätte gedacht, dass er schon Rückstand hat. Ich hätte auch gedacht, dass er vielleicht nicht unbedingt auf Platz 3 liegt, aber 2,5 Minuten.
Hey, nicht spoilern. Wir sind doch noch bei Etappe 8.
Ja, wenn du schon vorgreifst und diese 2,5 Minuten hat er auf der Arenberg-Etappe sich eingefangen, wenn du von Etappe 10 redest, dann.
Moment. Nach Etappe 8 lag er 2 Minuten 27 zurück.
Was ja 2,5 Minuten sind.
Ja, habe ich ja gesagt.
Ja, ich habe nichts anderes behauptet.
Ach so, ja, stimmt, okay, Verwirrung, egal. ja, aber okay, nach Etappe 8, wenn man dir gesagt hat, nach Etappe 8, er liegt 2,5 Minuten hinter dem Führenden, hättest du doch gesagt, boah, kann ich mitleben.
Nicht? Eigentlich ja nicht, nee. Weil dafür waren die Etappen jetzt, bis auf die Kopfsteinpflaster-Etappe, eigentlich für mich jetzt nicht selektiv genug. Also 2,5 Minuten da sich schon einzufangen, ist schon ein Brett und ich glaube, dass ein Nibali da auch eher verwundert war, dass er so viel Vorsprung jetzt hat.
Ja, wenn es so rum aufzäumst, gebe ich dir recht. Also ich dachte mir so, okay, nach einem Drittel ist er noch, oder nach, ja, jetzt einem Drittel Etappen ist er noch, ja, wurscht. Gehen wir weiter. Etappe 9, das war die große Show des Tony Martin. Ganz, ganz einfach. Also wenn man irgendwie an Etappe 9 nächstes Jahr nochmal dran zurückerinnern wird, sagt man, Tony Martin war's.
Ja, er hat den Landis gemacht. Also ja. er fuhr gefühlt die ganze Etappe von vorne, hat sämtliche Fahrer, die da vielleicht zwischenzeitlich mal dabei waren, vom Hinterrad weggefahren, hat ganz souverän das Ding gewonnen. Es war keine einfache Etappe, es waren immerhin 6 Bergwertungen, darunter auch beispielsweise eine der ersten Kategorie. Also man kann jetzt nicht sagen, es war tellerflach, so wie er das haben will. Was die ganze Sache ja noch komplizierter für ihn eigentlich hätte machen können, dass in der großen Verfolgergruppe, in der 26 Fahrer fuhren, ja gleich 5 Fahrer vom Team Europcar fuhren. Das heißt, 5 Europcar-Fahrer sind schwächer als Tony Martin.
Das wird unfassbar, ja, genau. Also das,
man könnte fast davon ausgehen, Tony Martin würde in einem Teamzeitfahren mit um den Sieg fahren, alleine.
Ja, genau. Und er hat ja hinterher auch in einem Interview oder auf seiner Facebook-Seite oder irgendwo, habe ich gelesen, er hätte sich halt ein bisschen geärgert bei der Präsentation, dass es nur ein großes Zeitfahren gibt, dann hätte er halt sein eigenes veranstaltet.
Ja, so kann man es formulieren. Darüber hinaus, was gab sonst noch Schönes? Gut, Fabian Cancellara hat vielleicht jetzt wieder mal so einen Tiefschlag hinnehmen müssen im vielleicht direkten Duell gegen Tony Martin. Er ist dann nur Zweiter geworden.
Vor allen Dingen, das möchte ich auch noch ergänzen zu dem, was du vollkommen richtigerweise gesagt hast. 5 Europcar-Fahrer plus Fabian Cancellara, der ja, wenn er wirklich, also ich meine, so in der Beobachtung, er hat nicht wirklich alles gegeben, was er hätte geben können. Weil er sich wahrscheinlich auch gedacht hat, okay, wenn wir ihn jetzt einholen in der Sprintsituation, weiß ich nicht, ob ich da noch was reißen kann. Aber er wirkte nicht so, als wenn er wirklich 100% gefahren wäre, oder? In der Verfolgung oder in der Nachführarbeit.
Nee, musste er auch eigentlich nicht. Weil die Situation war einfach durch diese 5 Europcar-Fahrer, war es eine ganz, ganz schwierige Situation, weil jeder natürlich diese Europcar-Fahrer anschaut. Die haben sich auch bereitwillig da in die Führung da begeben, haben die ganze Etappe über die Nachführarbeit in der Verfolgergruppe geleistet. Ja, und wenn ich da einfach nur so mitfahren kann, ohne selbst führen zu müssen, dann fahre ich eben mal nur so mit und hoffe, dass die das schon im Griff haben. Also ich werde als Einzelfahrer natürlich jetzt nicht die Tempoarbeit machen und am Ende dann von diesen 5-Europcar-Fahrern so taktisch auseinandergenommen werden. Das würde ich ja nicht machen.
Ja.
Zudem, Pierre Rolland, haben sie noch einen Fahrer mit dabei, der für das Gesamtklassement da nochmal einen Sprung nach vorne machen konnte. Er hatte frühzeitig Rückstand eingesteckt, hat gestern dann doch 5 Minuten gut machen können. Und auch als Fabian Cancellara, gut, Frank Schleck, kein Topfahrer, aber man muss da jetzt ja auch keinen Fahrer, der vielleicht irgendwann mal mit Frank Schleck da im Gesamtklassement um den Platz kämpft, da noch mit nach vorne fahren. Macht man ja auch nicht.
Also Frank Schleck hatte am Ende der Etappe dann schon 12 Minuten. Toni Martin lag in der Gesamtwertung vor Frank Schleck, der hat sich natürlich einiges rausgefahren, Toni Martin. Aber vollkommen richtig. Also man führt nicht andere Leute Kapitäne dann irgendwie nach vorne. Macht man einfach nicht. Und Galopin von Lotto Bellisol hat das gelbe Trikot dann übernommen. Man hat auch so ein bisschen spekuliert, dass Nibali es gerne abgegeben hat, einfach um sein Team zu schonen.
Ja, es war eine kuriose Situation. Also auf dieser Etappe das Trikot abzugeben, hat jetzt für mich jetzt wenig Sinn gemacht, gerade weil am Tag danach gleich eine Bergankunft anstand, wo man ja gleich wieder hätte vollfahren müssen, ob mit Trikot oder ohne Trikot. Da hat man es vielleicht verpasst, frühzeitig da eher mal Fahrer wegfahren zu lassen. Zudem hat dann Astana hinten raus ja dann doch noch Gas gegeben. Also so groß war der Vorsprung dann nicht, als dass man jetzt davon ausgehen könnte, dass jetzt Lotto Bellisol mehrere Tage lang die Führungsarbeit machen könnte. Und darüber hinaus, Lotto Bellisol hat mit Craig Henderson, Bart de Klerk schon 2 Fahrer verloren, Jürgen Vandenbroeck als eigentlicher Kapitän, André Greipel als Sprinter. Also man musste davon ausgehen, dass Lotto Bellisol mit den verbliebenen 7 Fahrern nicht ewig das Trikot jetzt übernehmen würde.
Okay, und eine Randbemerkung oder Randnotiz noch. Also Toni Martin mit dem neuen Spitznamen der Panzerwagen, was hältst du davon? Ich finde es, um direkt
gibt's
meine
ja Meinung. Gibt es ja schon länger diesen Spitznamen.
Echt? Und mir war das erst jetzt so geläufig.
Er scheint sich mit dem Spitznamen ja auch gut arrangiert zu haben, also ihm macht das nichts aus. Klar, es vermittelt so ein bisschen so einen kriegerischen Eindruck, aber...
Ja, also ich finde es, also wenn ich das wäre, ich würde mir einen schöneren Spitznamen wünschen, aber wenn er ihn von anderen gegeben hat, dann ist es, bekommen hat, dann ist es wieder was anderes, als wenn er ihn noch sich selber gegeben hätte. Weiß nicht.
Schön. Schön auf jeden Fall noch zu erwähnen, Thiago Machado, der von Team NetApp dann sich durch diese Ausreißgruppe in die Top 3 der Gesamtwertung vorgearbeitet hat und dann nur noch etwa 2,40 hinter dem gelben Toni Galopin und nur so etwa 1 Minute hinter Nibali lag.
Genau. Mann, was huste ich denn so? Und dann kommen wir zur heutigen großartigen Etappe, zu manche sprachen von einer der Königsetappen der Tour schon. Ich konnte es leider nicht so wirklich richtig verfolgen, habe nur jetzt so ein bisschen was nachlesen können, deswegen werde ich dir nur als Stichwortgeber irgendwie zur Seite stehen können. Du hattest das Glück, es heute komplett verfolgen zu können.
Genau.
Alles irgendwie wird überschattet von dem... von dem Ausstieg, erzwungenen Ausstieg von Alberto Contador, der einfach raus ist.
Genau, ist gestürzt, untypischerweise im Anstieg. Also ich frage mich, was da passiert ist. Also Bilder davon gab es nicht. Man hat ihn nur mit blutüberströmtem Knie am Seitenrand stehen sehen. Er hat sich dann nochmal aufs Rad gesetzt für einige Kilometer, kam auch wieder ein bisschen näher ans Feld ran, hatte ursprünglich mal 4 Minuten Rückstand, das waren dann nur noch 3 Minuten, dann hat Astana vorne aber so ein bisschen das Tempo erhöht, woraufhin dann Contador dann gemerkt hat, okay, so macht das keinen Sinn und ist dann ausgestiegen.
Die Frage jetzt, die erste Frage, die ich hätte ganz viele Fragen stellen müssen zu der Etappe, ja. Aber die erste Frage, die ich mir stelle, hat sich Astana mit der Aktion da Freunde gemacht? Also so Mitfavorit ums Gesamtklassement in Schwierigkeiten und zwar nicht irgendwie so diese Schwierigkeiten, die hausgemacht sind, sondern, inwieweit ist ein Sturz hausgemacht? Muss man jetzt auch vielleicht die Frage stellen. Aber Gesamtfavorit ist in Schwierigkeiten aufgrund eines Sturzes, wir geben Gas. Macht man sich mit sowas Freunde? Also war das deiner Meinung nach ein Thema während der Etappe? Oder war die Situation so, okay, jetzt Attacke, oder war es vielleicht so, dass sie nachführen mussten, weil vorne irgendetwas war, was
Also sie haben natürlich eine gute Ausrede, weil du sprichst an, weil vorne etwas war. Vorne war zu dem Zeitpunkt Michael Kwiatkowski mit 5 Minuten schon Vorsprung, und okay, natürlich hat man da das Interesse dran, den wieder einzuholen. Wenn ich mal kurz den Etappenverlauf so ein bisschen zusammenfassen darf. Gut, jeder wusste, viele Bergpreise heute, viele Punkte liegen auf der Straße. Die Fahrer, die aufs Bergklassement wollen, die müssen sich vorne zeigen. Es hat sich eine 7-Fahrer-Spitzengruppe gebildet, unter anderem dabei Thomas Vöckler, oder auch genannt Die Zunge. 3 Fahrer haben sich auf die Verfolgung gemacht. Peter Sagan, Jorge Rodriguez und Jan Bartha. Wobei nur die 2 Erstgenannten wirklich Führungsarbeit leisteten in dieser Dreiergruppe. Vorne fuhr man weiter, volle Kanne. Man wusste, sobald ein Rodriguez rankommt, wird es mit dem Etappensieg wohl schwer werden für die Ausreißer. Rodriguez hat sich gestern schon Bergpunkte gesichert, genauso wie Vöckler. Ergo haben sie gewusst, okay, das werden wohl die 2 Leute sein, die da um die Bergpunkte kämpfen. Erste Bergwertung hat dann noch Vöckler gewonnen, die Gruppe hinten dran kam ran. Rodriguez wurde da noch 2. bei diesem Bergpreis. In der Folge hat sich alle Bergpreise Rodriguez gesichert.
Das ist etwas, was wir auch in der ersten Sendung schon angesprochen haben, ne? Was wird Rodriguez machen? Wird er auf Gesamtwertung gehen oder wird er Bergtrikot und Tagessiege holen? Und ist jetzt klar.
Da bitte ich dich dann auch nochmal drum, das nochmal genau zu hören. Dein Favorit aufs Bergklassement war da ein gewisser Valverde. Ich habe den Namen Rodriguez ins Spiel gebracht. Da können wir natürlich jetzt nochmal gerne drüber reden.
Nee, das brauchen wir auch nicht vertiefen, glaube ich. Also da können wir jetzt einfach drüber, das ist halt jetzt so, und machen wir mal weiter.
Genau. Auf jeden Fall in einer Abfahrt. Man muss dazu sagen, es hat geregnet, also nicht jede Abfahrt konnte man volle Kanne fahren, oder nicht jeder ist vielleicht so sicher in der Abfahrt. Auf jeden Fall, es hat sich eine Gruppe in der Abfahrt abgesetzt, angeführt von Toni Martin, dahinter Michael Kwiatkowski und noch 3 Fahrer, deren Namen jetzt eigentlich belanglos sind. Toni Martin hat, als diese Lücke entstanden ist, 100 Kilometer lang alleine die Führung übernommen dieser Gruppe, hat gegenüber dem ganzen Feld, also einen Vorsprung von 5 Minuten rausgefahren, also wahnsinnige Leistung wieder, also wenn man die Leistung von Toni Martin gestern schon verfolgt hat und sich dann heute das angeguckt hat, also man hätte vielleicht gedacht, okay, heute bricht er ein, das kann er nicht durchhalten, aber wieder eine absolute Weltklasse-Leistung, hinten wurde nachgefahren, ja, am vorletzten Berg war bei Toni Martin dann auch mal die Luft raus. Kwiatkowski sollte übernehmen, aber bereits nach 2 Kilometern war Kwiatkowski dann von Rodriguez abgehängt worden. Und man kann sich schon die Frage stellen, was das für eine idiotische Taktik war. Mhm. Hätten sie es andersrum gemacht, hätte vielleicht Toni Martin sogar die Etappe gewinnen können. Aber so, Kwiatkowski, eine einzige Enttäuschung. Also den Menschen braucht man, glaube ich, zumindest in der nächsten Zeit nicht mal als Gesamtwertungsfahrer da wirklich betrachten.
Okay, also auch taktisch
dumm.
Reinfall.
Dumm.
Mhm, okay. Also wäre gewesen dann, okay, man hätte die 2 sich zumindest in dieser Phase des Vorsprung-Rausfahrens zusammenfahren lassen können und eher Kwiatkowski opfern.
Ja, zumindest. So hat es halt überhaupt keinen Sinn gemacht. Also die Situation mit einem Toni Martin. Toni Martin ist natürlich eine Waffe. Mhm. Wenn Toni Martin da jetzt, dann würde Panzerwagen ja fast passen. Wenn Toni Martin da jetzt einen am Hinterrad hätte, der dann 20 Kilometer noch schnell fahren kann, ohne dass er gleich einbricht, ist das ja gar nicht die schlechteste Taktik. Aber Kwiatkowski war dazu einfach nicht imstande. Im Nachhinein denke ich mir, vielleicht hat es dann schon fast so psychologische Gründe. Ich meine, der Druck, wenn du einen Toni Martin 100 Kilometer lang vor dir herfahren siehst, wächst natürlich, weil jeder dann von dir erwartet, du sollst das Ding dann vollenden. Und es ist noch ein junger Fahrer, wer weiß.
Naja, vielleicht ist er auch einfach gar nicht gut genug, ne? Also vielleicht schafft es, also wenn Toni Martin irgendwie 5 Minuten auf das Feld in 100 Kilometern rausfährt, vielleicht hat er ihn auch einfach die ganze Zeit, der Windschatten jetzt hinter einem Toni Martin ist natürlich bombig, aber auch ein anderer, als wenn man im Feld sich verstecken kann. Vielleicht hat er ihn einfach kaputt gefahren. Oder offensichtlich hat er ihn kaputt gefahren.
Ja, ich weiß nicht, also ein Rodriguez oder auch ein Visconti, die waren die ganze Zeit schon in dieser Führungsgruppe, haben da am Anfang ein Höllentempo da auch vorgelegt. Rodriguez gerade, der am Anfang noch in dieser Dreiergruppe war, erst den Anschluss schaffen musste. Also daran kann es eigentlich nicht liegen. Also, Okay. Also nicht an dem hohen Tempo, wenn, dann liegt es einfach an ihm. Ich meine, auf der 8. Etappe mit diesem kurzen Schlussanstieg, hat da auch schon einiges liegen lassen an Zeit. Ich glaube, er ist einfach nicht in der Form.
Naja, also Quickstep gehen ja dann auch mal so langsam die Möglichkeiten aus. Und dann ist es wirklich noch, also ich möchte deinen Dumm noch unterstreichen, dann wirklich einen Fahrer zu haben, der was leisten kann oder der vielleicht noch die Chance auf irgendetwas hat, dann zu verheizen, wenn man sonst kaum noch Möglichkeiten hat, ist natürlich doppelt dämlich.
Im Nachhinein finde ich sehr, sehr schade, dass man Toni Martin vielleicht nicht mit so einer Rolle reingeschickt hat, nach dem Motto, schau einfach mal, wie du dich in der Gesamtwertung hältst. Und man wird dann einfach mal vielleicht nach jeder Etappe mal schauen, wie es ausschaut. Also ich bin mir sicher, dass Toni Martin mit Sicherheit in einem zeitlichen Rahmen von vielleicht 5 Minuten zu Nibali liegen könnte, wenn er immer auf sich hätte schauen können. Und damit läge er ja schon im Bereich so grob der Top 10.
Zu welchem Team geht er denn nächstes Jahr? Oder zu welchem Team würdest du ihm raten, wenn du jetzt sein Berater wärst und sagen würdest, ja, pass mal auf, ich habe von allen Teams hier Anträge, die möchte nicht alle haben. Wir gehen jetzt zu Team A oder B.
Die Frage ist natürlich erstmal, was will Toni Martin erreichen? Reicht es ihm, wenn er Zeitfahrsiege verbuchen kann, wenn er vielleicht die eine oder andere kleinere Rundfahrt mit einem Zeitfahren gewinnen kann? Reicht ihm das oder will er die absolute Freiheit und Unterstützung auch mal in so einer Rundfahrt wie der Tour de Suisse, die er dann mit Unterstützung vielleicht auch mal gewinnen kann oder auch mal bei der Tour de France einfach mal gucken, zu was es reicht. Es gibt sehr, sehr viele Teams, die im Punkto Gesamtwertungsfahrer gut bis sehr gut besetzt sind. Also
genau.
Da gibt es nicht so viele, wo er freie Fahrt hätte. Ein Team, bei dem ich das allerdings sehen würde, wäre beispielsweise Giant Shimano. Wo er dann auf seine deutschen Landsmänner treffen würde.
Aber würden die nicht, oder andersrum, was würden die denn dafür aufgeben, wenn man so ein Gesamtklasse, also weißt du, mit ihrer Truppe gerade, mit Marcel Kittel, der alles abschießt oder vieles abschießt, sie fahren ja ganz gut und vielleicht ist ja auch die Gesamtwertung überhaupt nicht so ein Thema für die.
Ja gut, also Toni Martin hat jetzt im Omega Pharma Quickstep Zug des Öfteren bewiesen, dass er auch einen Sprint recht gut anfangen kann. Das wäre mit Sicherheit eine Qualität, die auch bei Giant Shimano gern gesehen wäre. Und dann drüber hinaus Zeitfahrsiege, vielleicht die eine oder andere Rundfahrt. Giant Shimano ist aktuell sehr, sehr auf diese guten Sprinter, die sie zweifelsfrei haben. John Degenkolb, Marcel Kittel, Tom Wehlers, Luca Meskes. Also da gibt's ja wirklich einige schnelle Männer. Aber so hügelig Gebirge, da fällt mir jetzt außer Warren Barguil eigentlich jetzt keiner ein.
Wir sind auch mal gespannt, was da morgen verkündet wird, welcher große deutsche Sponsor sich da, oder auch nicht so große deutsche Sponsor, sich da engagieren wird für die kommenden 5 Jahre. Vielleicht ist das ja dann auch schon eine Option.
Absolut, klar.
Also das finde ich noch so, das ist das erste Mal seit Jahren, wo ich mich auf einen Ruhetag freue, weil diese große Ankündigung ist ja schon etwas, was im Raum steht und was wichtig ist, in irgendeiner Art und Weise, zumindest auch für den deutschen Radsport. Mach mal weiter mit, wie es weiterging, so die Endphase.
Astana hat hinten raus wieder versucht, den Anschluss herzustellen. Also sie haben wahnsinnig Gas gegeben, am Anfang noch unterstützt von Lotto Bellisol. Am vorletzten Berg sind sie wahnsinnig dann in die Abfahrt reingerast. Es hat dazu geführt, dass Scarponi eine Kurve nicht bekommen hat. Es hat ihn eigentlich in die Zuschauermenge reingelegt. Vogelsang hat daraufhin die Führungsarbeit übernommen. Scarponi hat sich wieder rangekämpft und sie sind mit einem sehr, sehr schnellen Tempo dann in den Schlussanstieg reingefahren. Zu dem Zeitpunkt war Talensky schon gar nicht mehr vorne dabei, der Sieger von der Dauphiné. War sicherlich auch eine Überraschung. Dann Scarponi und Vogelsang haben das Tempo gemacht, solange es ging, so bis etwa 3 Kilometer vor dem Ziel. Dann hat Nibali, als Scarponi rausging, attackiert, weil Werder hat kurz probiert mitzugehen, hat dann gemerkt, das reicht nicht, hat dann so ein bisschen rausgenommen, geguckt, was die anderen machen. Nibali ist währenddessen fortgezogen. Dann hat sich so eine Verfolgergruppe gebildet mit Port, Pinot, Perro, Bardet, Valverde.
Van Garderen.
Und Van Garderen, genau. Die dann mit einem gewissen Abstand dahinterher gefahren sind bis zur letzten steilen Rampe. Und da hat sich dann Pinot nochmal abgesetzt. Valverde wurde dann Dritter. Ein Nibali hat dann auf den letzten Metern einen Rodriguez dann noch eingeholt. Rodriguez, der am Ende dann aber auch stand und dann von zig Fahrern dann überholt wurde. Und Kwiatkowski stand am letzten Berg quasi von Beginn an. Und ich weiß gar nicht, wie viel der er wurde. Also in den Top 20 war er nicht.
24. mit 2 Minuten 13.
Genau, wenn man sich da überlegt, dass er den letzten Berg mit quasi 1,5 Minuten Vorsprung noch gestartet ist und der Berg ist jetzt nur 6 Kilometer lang. Also
das ist schon der Unterschied, den es gäbe, wenn ja, also mächtig.
Genau.
Also alle seit heute irgendwie die Karten wieder mal neu gemischt. Also ich weiß nicht, wann ich das Gefühl hatte bei einer Tour de France, dass so oft die Karten so stark neu gemischt wurden. Also, ja. Oder wann das letzte Mal die für uns beide, also wir haben ja vorher, glaube ich, gesagt, in Prozent irgendwie, wir hatten, ich weiß gar nicht mehr aus der ersten Folge, aber so 85% oder so, Froome oder Contador und beide weg.
Ja, und jetzt kann man fast sagen 95% Nibali, wenn man nicht sogar sagen will 99%. Mhm. Der Abstand ist jetzt recht groß, 2,5 Minuten Support, 2,50 etwa zu Valverde. Dazu war er heute klar der Stärkste. Also als Contador noch da war, hätte man sagen können, okay, gut, Contador kann ihm vielleicht sukzessive immer mal wieder ein paar Sekunden oder mal eine halbe Minute abnehmen. Die Gefahr sehe ich aktuell jetzt nicht. Also wir haben da ganz vorne jetzt Nibali und dahinter vielleicht so eine Gruppe von 7, 8 Fahrern, die etwa auf einem Niveau sind. Also man könnte jetzt, wenn man böse ist, sagen, okay, Nibali stürzt du auch noch, dann ist es ein sehr spannendes Rennen.
Hey, genau, das war heute auch mein Gedanke. Man stelle sich vor, der legt sich auch noch oder irgendwas anderes, ne? Hier, Ruhetag, Lebensmittelvergiftung oder irgendwie so ein Driss.
Soll Valverde dann doch nochmal Glück haben und diesmal haben alle anderen Pech. Also langsam glaube ich an den Toursieg.
Das genau, und eben habe ich auf dem Nachhauseweg auf dem Fahrrad genau das auch gedacht. Nicht, dass Valverde das erste Mal wirklich all das zurückbezahlt bekommt an Pech oder Dusseligkeit. Es ist ja bei ihm nicht nur immer Pech, sondern auch so selbstverschuldetes Pech. Ja, also Unvermögen klingt so wertend, aber seine Schusseligkeit ist, glaube ich, das Richtige. Man stelle sich mal vor, er wird für all seine Schusseligkeiten oder für sein Pech, kriegt er einfach alles an Glück zurückbezahlt und Port und Nibali, irgendwas auch immer, ich wünsche keinem Fahrer was Schlechtes, aber die schießt raus. Obwohl Port muss ja vielleicht noch nicht mal rausgeschossen werden. Also die Entfernung zwischen den beiden, die 24 Sekunden, das traue ich jetzt nicht mal, wer da an einem richtig, richtig guten Tag an einem Berg fast sogar noch zu, dass er einen Port einholen würde. Aber Nibali, wenn dem da jetzt auch noch irgendwas passiert, dann ist es eine Tour, wo zwischen Platz 1 und, naja, Mollema auf Platz 10, den wollen wir jetzt beide nicht, aber zwischen Platz 2 und Platz 9 alle noch in einem Rahmen von 1,5 Minuten sind.
Klar, also es waren halt sehr, sehr viele Anstiege, aber dann halt auch so eher so mittelschwere Anstiege. Also da ging es noch keinen Anstieg, der jetzt 10 Kilometer oder länger lang war. Die ganz großen Berge waren es noch nicht. Von daher, ich glaube, dass sich von der Charakteristik her, dass die dann später noch ansteht mit den längeren Pässen, dass das vielleicht manchen Fahrern sogar besser in die Karten spielt als anderen und dass man da vielleicht nochmal eine Änderung im Gesamtklassement sehen kann. Man hat auch noch Fahrer vorne, die sind noch recht jung. Da muss man mal schauen, sind sie der Herausforderung überhaupt schon gewachsen? Man hat auch Fahrer vorne, die sind schon relativ alt, gerade so ein Perrault, er ist glaube ich 37, da muss man sich dann auch fragen, okay, hat er noch die Power, um das über 3 Wochen da, ob er das 3 Wochen dann halt durchziehen kann.
Also das fährt jetzt so ein bisschen zum ersten Ruhetag hin. Ich kann mich nicht an eine Tour erinnern, wo so viele von, oder dass die 2 Top-Favoriten rausgefallen sind. Kannst du dich überhaupt an irgendeine erinnern? Also ich kann mich...
Ja, wenn da nur, dass im Vorfeld die 2 Top-Favoriten nicht dabei sind, beispielsweise 99 als Jan Ulrich und Marco Pantani, der Vorjahressieger, als beide nicht dabei waren und dann so ein gewisser Texaner profitieren konnte.
Aber echt, jetzt wäre kann ich nicht an einen Texaner? Kann ich nicht.
Weiß nicht. In den Listen steht er nicht.
Nee, ich hab jetzt auch gerade nachgeguckt. Ich hab nirgendwo einen Texaner gesehen, der mal ein Rennen gewonnen hat. Naja. Ja, im Triathlon vielleicht Bereich, aber ansonsten Radrennen hat der keins gewonnen, oder?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Auf jeden Fall 99 sind die 2 Top-Favoriten ausgeschieden.
Ja. Die 2 besten Fahrer sind ausgestiegen. Ausgeschieden, also nicht. Ja.
Während des Rennens
wüsste ich jetzt nicht. Also überhaupt, ich kann mich auch noch. Wann ist denn zuletzt mal so ein Favorit sturzbedingt oder so. Also so der Richt, aber es mag vielleicht auch der Situation geschuldet sein, dass nicht, dass es in den letzten Jahren nicht oder selten so war. Also mal abgesehen, sagen wir mal, in der ab 2005 oder so in der Post-Armstrong-Ulrich-Historie, dass da zwei Fahrer so dominant reingegangen sind. Und dass die beide jetzt noch ausfallen, ist ja wirklich...
Also es gibt schon so ein paar Ausfälle, an die ich mich jetzt erinnern könnte. 2006 war das jetzt beispielsweise Valverde. Gut, kann man jetzt sagen, was man will, aber die Tour damals, da wurden schon einige rausgenommen aufgrund der Operation Puerto. Valverde ist dann auch noch gestürzt, der als einer der Favoriten galt. 2011 Bradley Wiggins, der im Jahr 2012 ja dann die Tour gewonnen hat, den hat es hingelegt, ja. Mit Jürgen van den Broek.
Auch aber waren das jemals, also waren das so die erklärten Favoriten im Fall? Also weißt du, nochmal zu den...
2011 gab es keinen Favoriten so richtig.
Ja. Also auf jeden Fall macht es die Sache für mich sehr, sehr spannend und ich bin mal gespannt. Also ich bin ja erklärtermaßen ein großer Verächter von Contador aufgrund der Schnitzelgeschichte. Und zwar nicht, das vielleicht mal zur Erklärung, dass kein falscher Eindruck entsteht. Ich verachte ihn jetzt noch nicht mal dafür, dass er zu unerlaubten Mitteln gegriffen hat, dass er andere beschissen hat, die vielleicht auch beschissen haben, sondern das ist noch nicht mal das Problem, wenn er meint, das tun zu müssen, ist okay. Ich verachte ihn mehr dafür, dass er mich für blöd verkaufen wollte mit der Schnitzelgeschichte. Also das ist mein Problem bei der ganzen Geschichte. Ich will nicht für blöd verkauft werden. Deswegen habe ich so ein bisschen heute dann doch, Freude ist nicht das Richtige, weil es ist insgesamt für die Tour ja nicht gut. Ne? Also es nimmt ja Spannung raus. Aber hätte man mich vorher gefragt, wer von den ersten 10 soll heute aussteigen, dann hätte ich da schon eine klare Präferenz gehabt, oder? Also
Ich weiß es gar nicht, ob er da vorne in den Top 10 war. Ich hätte Bauke Mollema gesagt.
Ja, okay, aber ja,
dann lässt das. Aber da hoffe ich auch immer noch drauf. Also
ja, klar.
Also, der Traum lebt.
Du hast immer ein Auge auf ihm und viel Feind, viel Ehr oder so ähnlich, ne? Mhm. Ja, also kommt er doch raus. Ich wünsche ihm trotzdem jetzt, auch wenn das niemals von mir hören wird, wünsche ich ihm das grundsätzlich jetzt alles Beste und dass diese. Es soll ja angeblich ein Kniescheibenbruch sein, habe ich eben kurz irgendwo gelesen.
Ziemlich hart. Vor allem, er ist danach ja noch weitergefahren. Ich weiß jetzt nicht, ob dann wirklich dieses Adrenalin dann so viel ausmachen kann, aber mit gebrochener Kniescheibe weiterfahren, das stelle ich mir dann doch ganz, ganz schwierig vor.
Ich kann mir das nicht vorstellen. Es gibt Verletzungen, die ich schon hatte, ja, und da kann ich mir nicht vorstellen, damit irgendwas noch zu machen. Aber ich weiß nicht, inwieweit eine gebrochene Kniescheibe, wie schlimm das ist. Weißt du, das ist so eine Verletzung, wenn du mir jetzt sagst, ein Schlüsselbeinbruch, den hatte ich schon. Ja, da kann ich einschätzen, wie schlimm das ist. Wenn du mir jetzt sagst, ein Armbruch, da weiß ich auch, wie schlimm das ist, weil ich das schon hatte. Aber ich hatte noch keine gebrochene Kniescheibe und weiß nicht, wie schlimm der Schmerz ist. Ne? Also, vielleicht ist das auch gar nicht so schlimm. Vielleicht klingt das nur schlimm.
Ja, jetzt wollen wir das aber auch nicht kleinreden, also.
Nee, natürlich nicht. Aber weißt du, das ist halt, das ist abstrakt für mich. Vielleicht hat ja einer der Hörer sich schon mal eine Kniescheibe gebrochen oder hat jemand anderem die Kniescheibe gebrochen und von unseren russischen von den russischen Drückerkolonnen Mafia-Hörern, die wir haben, und kann uns da mal beschreiben, wie sich das so richtig äußert, wenn man eine gebrochene Skischeibe hat. Und das würde mich dann schon interessieren. Vielleicht haben wir auch einen Arzt. Ist ein Arzt an Bord? Die Frage im Flieger immer, der uns mal sagen kann, was eine gebrochene Kniescheibe überhaupt bedeutet. Wie geht's denn jetzt weiter so mit uns? Also so Tour de France mäßig.
Ja gut, jetzt steht ja erstmal der Ruhetag an und danach sind zwei Etappen, die eigentlich, ja, man kann es jetzt als Sprinter-Etappen vielleicht bezeichnen, aber mit Sicherheit die Etappe am Mittwoch nicht für jeden Sprinter was. Also es gibt davor eine.
Reden wir über die gleiche Etappe? Am Mittwoch, da ist doch ein Berg dritter Kategorie auf den letzten irgendwie 50 Kilometern.
Ja, deshalb lass mich ausreden. Also es wird sich mit Sicherheit nicht jeder da im Ziel dann noch mit einfinden. Aber ich gehe da schon davon aus, dass man so Fahrer wie Peter Sagan da vorne mitfindet. Vielleicht auch ein Alexander Christoph, wenn er sich jetzt wieder erholt hat.
Echt?
Aber so, ja, ansonsten Ausreißergruppe. Ich habe es ja sehr, sehr schade gefunden, dass man jetzt gestern Peter Sagan nicht in der Gruppe wiedergefunden hat. Also gestern wäre so eine Etappe für ihn definitiv gewesen. Heute habe ich es nicht ganz verstanden, dass er in der Gruppe war. Heute war definitiv keine Etappe für ihn. Also man hätte da vielleicht im Team Cannondale da so seine seine Taktik auch ein bisschen besser machen können. Mhm. Aber ja.
Also ich glaube ganz klar, dass es am Mittwoch wird es nochmal eine Ausreißer-Etappe geben. Mit dabei definitiv Vöckler. Den wird es aber in irgendeinem der Berge zerreißen. Und ich habe auch noch mal, ich weiß nicht, ich habe ja hier meinen Kaffeesatz, wo ab und zu mal was drin steht. Der hat ja bei Frank Schleck schon großartig versagt. Deswegen einfach noch mal, mein Kaffeesatz sagt, dass am Mittwoch, nachdem er sich morgen gut erholen wird, Jens Vogt sich auch in der Ausreißergruppe befinden wird.
Wirklich?
Der alte Mann wird dann noch mal zuschlagen. Und dann am Donnerstag eigentlich auch, also wenn eher so ein Sagan-Etappe, Christoph-Etappe, dann wird es meiner Meinung nach am Donnerstag eher sein. Da ist jetzt schon
möglich. Also ist die Berge sehen sehr lang aus, aber wenn man sie sich anschaut, 15 Kilometer mit 3,3%, ja, oder 10 Kilometer mit 3%, also das schafft im Windschatten doch auch wirklich fast jeder Fahrer.
Ja.
Also das wird da ist Kittel mit dabei.
Da wäre ich nicht so sicher. Ich hätte, also wir sind uns einig, dass es am Mittwoch eine Ausreißer-Etappe gibt. Am Donnerstag denke ich eher, dass das, es wird ein Greipel-Tag. Ich glaube, er kommt etwas besser über die Berge und hat am Ende einen Greipel- oder einen Sagan-Tag wird es am Donnerstag geben. Mal so ein bisschen meine Vermutung.
Also ich glaube halt, dass am Donnerstag die Berge einfach, wenn man sie Berge nennen will, also da kommt fast jeder, glaube ich, mit drüber. Mhm. Mittwoch gebe ich dir recht, super Ausreiseetappe, wobei ich denke, auch so ein Team Kende muss an so einem Tag auch einfach gucken, das Feld zusammenzuhalten, die Sprinter abzuhängen und für Sagan alles tun. So viele Möglichkeiten hat er nicht mehr, danach kommen die Bergankünfte.
Ja.
Da hat er wenig Möglichkeiten.
Am Freitag, das wird dann schon ein richtiges Fest, oder?
Ja, absolut.
Also wenn am Freitag Nibali in den letzten Anstieg unten reingeht, volle Pulle Gas gibt und bis oben hin nochmal, wenn er sich am Freitag keinen Rückstand einholt, dann würde ich dir mit deinen 95% nicht recht geben, aber dann würde ich behaupten, das wird sehr, 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 sehr schwer für irgendjemanden da noch dran zu kommen. Also da müsste im besten Fall schon am Berg vorher, an dem Einserberg, vielleicht sich eine Truppe aufmachen, aber auch da wirkt er im Moment zumindest stark genug, als wenn er einfach dranbleiben würde, sich draufhängen. Also ich bin gespannt. Also diese Etappe am Freitag wird für mich dann nochmal irgendwie so ein kleiner Fingerzeig sein.
Ja, und seine Helfer haben sich ja heute auch wieder stark gezeigt. Vor allem Scarponi, ja, der heute ein super Rennen geliefert hat. Vogelsang war auch relativ lange dabei. Also.
Und damit wir jetzt noch so ein bisschen die Vorschau weitermachen, am Samstag dann schon diese Etappe, auf die ich mich schon so lange gefreut habe oder so sehr freue, glaube ich, von Grenoble hoch an meiner Haustür sozusagen vorbei vom letzten Urlaub und da freue ich mich auch sehr. Also am Samstag wird ganz großartig Tour geschaut und das wird ein Fest. Und dann gucken wir auch mal, wann wir noch zwischendurch euch erzählen, was wir so zur Tour zu sagen haben, oder?
Genau, also ich denke, die Hügeletappen oder halben Flachetappen, die geben da jetzt nicht so viel her, aber.
Ja, da machen wir das jetzt wie in der Vergangenheit, ne? Da erzähle ich dann einfach mal so eine Kurzzusammenfassung von den beiden Etappen und dann treffen wir uns wieder nach den großartigen Etappen der Berge.
Hoffen wir's.
Ja? Chris, Gruß nach Berlin. Wie lange hält die Hauptstadt dich noch gefangen?
Morgen nehme ich Reise aus.
Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Raus aus dem Moloch, schön zurück nach Baden-Württemberg.
Bevor sie wieder eine Mauer errichten und hier bleiben muss.
Nee, Gott, um Gottes Willen, bloß nicht. Komm schnell heim. Komm zurück. Okay, dir Dank, lieber Chris. Euch Dank, lieben Zuhörern und Zuhörerinnen. Und weiterhin allen eine schöne Tour und Contador, gute Besserung.
Tschüss. Genau, gute Besserung. Ciao.